denke, jetzt ist das Mikrofon scharf geschaltet. Jetzt kann es losgehen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin der Heiko Nietzke. Meine Frau Annegret sitzt auch hier vorne. Wir kommen aus Krefeld und gehen in die Gemeinde in Dülken, in die der Ralf ab und zu auch schon mal hin verschwindet und dort die Predigt hält. Wir kennen uns auch schon länger. Ich war vor vielen Jahren hier mal zu einem Predigtdienst, aber das ist schon etliche Zeit her. Genau, und heute habe ich das Thema mitgebracht, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir haben vorhin gesungen, schaffe Raum. Das passt richtig gut, das Lied. Und die Jahreslosung passt auch. Siehe, ich mache alles neu. Also wir haben eine Chance, dass Gott uns verändert. So, jetzt muss ich den Timer starten. Genau. Als ich noch Kind oder Jugendlicher war, ich weiß nicht mehr so genau, da kam unser Vater nach Hause und erzählte, der arbeitete in der Staatsanwaltschaft. Er hatte mit einem speziellen Fall zu tun, den er uns wegen seiner Kuriosität erzählte. Der hatte noch mehr solche Sachen, aber das ist eins der wenigen, die ich mir auch behalten habe. Ein Kneipenbesucher wollte nach Hause. Da er nicht mehr aufrecht gehen konnte, bewegte er sich auf allen Vieren zum Auto. Dort dauerte es etwa 5 Minuten, bis er den Wagenschlüssel aus der Hosentasche herausgeholt hatte. Die nächsten 5 Minuten waren nötig, um den Schlüssel ins Schloss zu bekommen, jeweils weitere 5 Minuten, bis er das Auto aufgeschlossen hatte, eingestiegen war und dann den Wagen gestartet hatte. Leider tat dann der Wagen nicht das, was er sollte. Er war nicht dazu zu bewegen, die Treppe, die vor ihm war, hinaufzufahren. Trotz mehrerer Einlaufen und Vollgas funktionierte das nicht. Er wollte einfach die Stufen nicht hinauffahren, um die Fahrt fortzusetzen. Zwischenzeitlich hat ein gestörter Anwohner die Polizei gerufen, die den armen Mann von seinem Problem erlöste und diesen im Streifenwagen mitnahm. In einem vergitterten Raum konnte er dann schlafen, bis der Weingeist seinen Körper verlassen hatte. Das heutige Thema lautet Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich lese einfach mal den Text, der dazu gehört. Aus Epheser 5, Vers 18 bis 21. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Bevor ich jetzt zu dem eigentlichen Thema gehe, möchte ich so ein bisschen Begriffsdefinition machen. Es ist ja schon mal ein bisschen schwierig, der Unterschied Erfüllung des Heiligen Geistes, Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich würde da gerne ein paar Worte zu sagen, damit wir wissen, über was wir reden. Es gibt da leider immer wieder auch ein bisschen Unklarheit und Verwirrung. Und ich finde das hilfreich, dann einfach mal zu schauen, was gibt die Bibel dazu her. Also Empfang des Heiligen Geistes wird auch bezeichnet mit Ausgießung des Heiligen Geistes. Geistestaufe, also auch Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich habe die Bibelstellen dahinter geschrieben. Ein paar werde ich dann nachher vorlesen auch. Nicht alle 5, das ist zu viel. Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Salbung mit dem Heiligen Geist und Innewohnung des Heiligen Geistes. Wir haben hier verschiedene Bezeichnungen für einen und denselben Vorgang. Jeder, der dem Herrn Jesus seine Sünden bekennt und ihn im Glauben als Herrn über sein Leben angenommen hat und damit ein Kind Gottes geworden ist, empfängt den Heiligen Geist. Ich möchte 3 dieser Bibelstellen raussuchen und da näher drauf eingehen. Das Ausgießen des Heiligen Geistes zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, dürfte eigentlich den meisten bekannt sein. Genau. Ich springe dann aber direkt weiter zu 1. Korinther 12, die Geistestaufe. Da heißt es in Vers 13, Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit dem einen Geist getränkt worden. In 1. Korinther 12, das wissen sicher viele, geht es um den Leib Christi. Da geht es nachher auch um die Geistesgaben, die dem Leib, also der Gemeinde, zum Nutzen gegeben werden. Hier wird gesagt, dass wir in einem Geist getauft sind und so einen Leib bilden. Dann die nächste Aussage, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Dazu lese ich Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Genau. Die Aussage dieser Bibelstelle ist, dass nachdem wir das Wort gehört haben und gläubig geworden sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Das heißt, es ist ein Stempel drauf gedrückt worden. Genauso wie wenn ich als Apotheker meine Approbation bekommen habe, da war da ein Siegel drunter. Oder beim Kaufvertrag, beim Notar, da ist da so ein eingestanztes Siegel und mit so einem Kordel da drumherum. Wir sind also versiegelt worden. Das heißt, es ist festgemacht. Genau. Hier wird die Versiegelung an den Glauben an das Evangelium gebunden. Dann habe ich jetzt noch die Stelle Innewohnung des Heiligen Geistes. Dazu lese ich aus Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hier wird also ganz klar gesagt, die Innewohnung des Heiligen Geistes, darum geht es ja, und es wird klargestellt, dass jemand, der den Geist Gottes nicht hat, nicht zu Jesus gehört. Also auch nicht wiedergeboren ist. Das ist also eine sehr klare Aussage. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, haben wir den Heiligen Geist bekommen. Andersherum, jeder, der zu Jesus Christus gehört, hat den Heiligen Geist und muss nicht erst darum bitten oder irgendwelche Handlungen über sich ergehen lassen, um die Geistestaufe zu bekommen. Die Zweistufenlehre, also die Lehre über die Geistestaufe als zweite Erfahrung, wurzelt aus der Lehre des Methodisten John Wesley und wurde von der Pfingstbewegung aufgegriffen. Viele Teilnehmer der Erweckungen damals waren Namenschristen oder unbekehrte Kirchenmitglieder. Wenn sie während einer Erweckung zum rettenden Glauben kamen und den Heiligen Geist empfingen, wurde dies als zweite Erfahrung interpretiert, obwohl es tatsächlich ihre erste echte Bekehrung war. So kam dieser Gedanke. Wir haben hier gesehen an Gottes Wort, es ist klar, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also, die Innewohnung des Heiligen Geistes ist ein Kennzeichen, ja ein Siegel dafür, dass jemand ein Kind Gottes ist. Es geht hier um die Stellung, die wir als Kinder Gottes haben. Genauso wie ein Ehering besiegelt, dass wir verheiratet sind, so ist der Heilige Geist das Siegel der Kinder, für Kinder Gottes. Gut. Jetzt kommen wir zu der Frage, zu dem eigentlichen Thema. Was hat es eigentlich mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auf sich? Genau. Bei der Versiegelung mit dem Geist geht es um unsere Stellung als Kinder Gottes. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Und bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht es um unsere Beziehung zu Gott. Also einmal die Stellung. Wir sind versiegelt. Wir haben den Heiligen Geist. Und bei der Erfüllung geht es um unsere Beziehung zu Gott. Ist sie stark oder ist sie nicht gut? Geben wir da mehr Raum oder weniger? Hier nehme ich dann nochmal den Bibeltext, den Haupttext, den ich schon gelesen habe, und lese ihn einfach nochmal. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hier kommen wir wieder zur Eingangsgeschichte zurück mit dem verhinderten Autofahrer. Dieser war erfüllt, nicht mit dem Heiligen Geist, sondern mit Weingeist. der ihn zu etwas merkwürdigem Verhalten dann brachte. In Vers 18 geht es also nicht um ein generelles Alkoholverbot, sondern um den Vergleich. Wovon seid ihr erfüllt? Ist es der Alkohol? Der Alkohol kann in uns etwas bewirken, was wir sonst nicht tun. Und der Heilige Geist kann in uns etwas bewirken, wozu wir sonst nicht in der Lage wären. Also ist ein Vergleich. Und die Aussage ist jetzt, statt mit dem Weingeist erfüllt zu sein, werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich möchte hier einfach auch das bekannte Bild mit diesem Haus, der Mensch als ein Haus, nochmal wieder verwenden. Es kann sein, dass wir mit der Wiedergeburt zwar den Heiligen Geist empfangen haben, aber ihm nur in der Abstellkammer ein bisschen Platz geben. Ja? Der ist da, aber bitte geh nicht in mein Leben. Bitte ändere nichts. Dann ist natürlich die Erfüllung nicht so besonders. Dann ist es nicht weit her mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In welche Räume unseres Lebens lassen wir ihn hinein? Das ist wirklich diese Frage, die wir uns stellen müssen. Überlassen wir die Herrschaft, überlassen wir Gott die Herrschaft über unser gesamtes Leben oder immer nur einen Ausschnitt? Ich denke, wir alle sind irgendwo dazwischen. Der eine mehr da, der andere mehr da. Und das ist, wo Gott uns erneuern möchte und uns wachsen lassen möchte. In vielen Übersetzungen ist bei Vers 21 ein neuer Absatz. Ja, es ist eigentlich gut, wenn man was vorbereitet, und das habe ich dann auch getan, eine zweite Übersetzung einfach zu nehmen. Und wenn wir dann in der weiteren Übersetzung das lesen, dann heißt es da, dass es geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus allezeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Ich wollte diesen Vers eigentlich weglassen. Das ist ja so ein bisschen auch ein ärgerlicher Vers. Ja? Und ich habe dann die zweite Übersetzung gelesen und habe gesagt, nein, du musst das damit hineinnehmen. Das gehört damit zu. Ja? Auch wenn das ein neuer Absatz ist. Ist ja, denkt man, ja, ist da zu Ende. Okay, habe ich es mit reingenommen. Fand ich spannend. Genau. Und wir finden jetzt hier auch mehrfach das in dem, oder man könnte auch sagen dadurch das, ja. Und das geht auch in dem Vers 21 so weiter in dieser Übersetzung. Ich habe das dann auch im Urtext nachgeguckt. Ich kann nicht sehr viel Griechisch, aber mit Hilfsmitteln kann ich mich da durchwursteln und festgestellt, ja, das ist so, das gehört zusammen. Genau. Mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wie geht das? Das ist ja die spannende Frage. Und hier sind fünf Verben genannt. Fünfmal den Hinweis auf die Art und Weise, wie das möglich ist. Fünfmal werden die Methode, das Mittel oder die Begleitumstände genannt, wie Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschehen kann. Natürlich ist es so, es gibt sicher noch weitere Möglichkeiten, wie Gottes Geist in unserem Leben Raum gewinnen kann. Zum Beispiel Bibellese, Gebet, stille Zeit, Gott durch Vertrauen in schwierigen Umständen zu ehren oder ein gehorsames Herz. Heute möchte ich mich jedoch einfach auf die beschränken, die hier in unserem Text genannt sind. Und ich fand das total spannend. Ich wäre auch nicht so auf die Idee gekommen, dass man mit Musik auch mehr erfüllt werden kann. Das fand ich großartig. Genau. Die Frage ist natürlich dann immer dabei wichtig auch, wie kann das praktisch umgesetzt werden? Also erster Punkt, wenn du nicht so viel schreiben willst, ich habe das auch nochmal auf Papier, ist immer ein Backup, dann kannst du das gerne haben. Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, indem wir Psalmen, Loblieder, man kann auch sagen Hymnen, das ist im modernen oder englischsprachigen Raum bekannter, und geistlichen Lieder zueinander reden, also uns damit zu ermuntern. Das ist das erste Verb. Bei Tischgesprächen, wenn wir jemand begegnen, nach dem Gottesdienst und so weiter, wie reden wir miteinander und worüber reden wir? sprechen wir ausschließlich über Alltägliches, das neueste Auto, unseren Garten, die Kinder, die Arbeit. Das sind sicher alles wichtige Themen, über die natürlich kann man sprechen. Ist auch gut, ist nicht schlecht. Aber geben wir vielleicht nur einfach gute Ratschläge, wenn Fragen da sind? Oder können wir auch mal mit einem Bibelvers ermutigen? Psalmen, ja? Vielleicht kann ein Psalmvers jemand stärken oder ihm einen Impuls für den Alltag geben oder auch Niedergeschlagene aufrichten. Vor einigen Jahren habe ich einem kranken Bruder jeden Morgen aus meiner täglichen Bibellese oder durch einen Gedankenimpuls einen Bibelvers als Textnachricht geschickt, um ihn zu ermutigen. Das ist eine Möglichkeit. Mir kam einfach die Idee und manchmal muss man das einfach machen. Luther hatte in seinem Haus etliche Studenten beherbergt. Bei Tisch gab es immer wieder einen Austausch über geistliche Fragen und Gedanken. Einer der Studenten hat unbemerkt diese Gespräche mitgeschrieben. Später wurden sie als Luthers Tischreden veröffentlicht. Ich habe die jetzt noch nicht gelesen, aber das sind sicher sehr gute Sachen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man bei Tisch oder so einfach positive Dinge aus Gottes Wort, positive Gedanken weitergeben kann. Welche Gelegenheit nutzen wir, uns durch Bibelverse und Lieder zu ermutigen? Vielleicht ergreifen wir einfach die nächste Gelegenheit dazu und lassen Gottes Geist in uns ein Stück Raum gewinnen und geben das entsprechend weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, indem wir Psalmen, Loblieder, also Hymnen und geistliche Lieder singen. Ja, der nächste Punkt. Manche sehen in der Aufzählung Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder einfach verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe. William MacDonald versteht in seinem unter Psalmen nur die in seinem Text, in seiner Auslegung, unter Psalmen nur inspirierte Schriften Davids, Asafs und anderer Autoren. Loblieder sind Lieder, die nicht direkt von Gott inspiriert sind, aber Gott preisen und loben. Geistliche Lieder sind andere lyrische Texte, die sich mit geistlichen Themen befassen, auch wenn sie nicht direkt an Gott gerichtet sind. Ist eine Unterscheidung. Johannes Calvin meinte tatsächlich, dass im Gottesdienst nur Psalmen gesungen werden dürften, weil die wahren Worte zum Gebet liefern und zur Erbauung der Gemeinde dienen würden. Er ließ die Psalmen in Versform setzen. Dieser sogenannte Genfer Psalter sollte eine verbindliche Sammlung auf biblischer Grundlage sein. Egal, ob wir die Unterscheidung der Lieder von William MacDonald teilen oder auch nicht, jedenfalls haben wir nach diesem Bibelvers eine große Bandbreite an Möglichkeiten innerhalb und außerhalb der Gemeinde. So, ich habe jetzt etwas, das richtet sich erstmal an die Frauen. Stellt euch vor, da kommt ein junger Mann, ein paar Jahre jünger als ich, und ach du Schatz, ich finde dich so toll. Es ist so klasse, dich zu haben, und anderthalb Stunden haben wir wirklich eine gute Gemeinschaft miteinander. Und dann dreht sich der junge Mann rum und marschiert zur Tür raus. Die ganze Woche nichts. Kein Anruf, keine SMS, keine andere Nachricht, kein Vorbeikommen, nichts. Eine Woche später, gleicher Ort, gleiche Zeit, wieder das Gleiche. Ach Schatz, was ist das doch so toll mit dir und deine schönen Augen und was weiß ich nicht alles. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Und so geht das weiter, Woche für Woche. Als Frau, wie lange würdet ihr das aushalten? Ja, aber wenn dann plötzlich doch eine Textnachricht kommt. Hallo Schatz, übrigens, ich habe keine Hemden mehr im Schrank. Ich habe den Schlüssel unter die Fußmatte gelegt. Könntest du die bitte waschen und bügeln? Und dann vielleicht später noch kommen dann dazu Socken, Unterwäsche und so weiter. Ja, und am nach einer Woche, ich brauche jetzt nicht mehr viel dazu zu sagen, ihr wisst, was ich meine. Was würdet ihr denn da denken? Einmal in der Woche himmelt er seine Geliebte an, macht Komplimente, sie haben eine gute Zeit zusammen. Nach 90 Minuten verschwindet er durch die Türe. Sicher wird er irgendwann denken, hallo, geht's noch? Meint das wirklich ernst mit mir? Der kann mir doch mal gestohlen bleiben. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Sonntag 10.30 Uhr, Lobpreiszeit. Man fühlt sich toll, man steht auf, schwingt die Arme und preist den Herrn und singt Loblieder. Das ist in manchen Gemeinden mehr, in manchen weniger. Das ist auch egal. Nach 90 Minuten ist alles vorbei. Man steht auf, geht zur Tür hinaus und freut sich auf das Mittagessen. In der Woche äußert man dann Wünsche. Herr, gib dies, Herr, schenke jenes. Ich, mich, meiner, mir, bitte, Herr, segne alle vier. Und wenn dann die Bitte nicht erhört wird, dann sind wir dann auch sauer auf Gott. Konnte diese Ampel nicht noch grün bleiben, bis ich da durchgefahren bin? Wo lobe ich Gott im Alltag? Bin ich an einer Beziehung zu ihm wirklich interessiert? Okay, vielleicht nicht ganz so krass, wie ich das jetzt geschildert habe in diesem Beispiel. Aber finden wir uns da, ja, vielleicht seid ihr anders als ich weiß es ja nicht, zumindest manchmal ein Stück weit wieder. Wie viel Geduld muss Gott mit uns haben, dass er nicht sagt, jetzt reicht's, kannst bleiben, wo du bist. Glauben wir allen Ernstes, dass es möglich ist, nur am Sonntag Gott zu loben? Ich habe die Idee zu dem Sketch, ich habe da noch ein bisschen erweitert, von Dwayne Moore bei einer Musikerkonferenz in Lemgo. Ist der Lobpreis am Sonntag die Zeit, wo wir uns emotional den Akku aufladen und das muss dann die ganze Woche reichen? Wenn wir etwas von Gott bekommen haben, sei es materieller oder geistiger oder sonstiger Natur, dann lasst uns doch dafür ihn loben. Eigentlich ist das ja nicht so schwer. Ich habe der Anna geschrieben, ich habe das Seminar Musik und Anbetung beim Johannes Schröder mitgemacht, beim Bibelseminar Bonn. Kann ich nur empfehlen. Meine Frau sagte, das hätte mich verändert. Und wenn die das sagt, dann heißt das schon was. Und da war die Rede von das Prinzip Wort, Antwort. Wir hören etwas, wir lernen etwas, wir verstehen etwas und dann antworten wir. Entweder durch Lobpreis oder dadurch, dass wir etwas tun oder dass unser Leben verändert wird. Das ist eigentlich das Normal und das ist so ein Wechselspiel. Wort, Antwort, Wort, Antwort. Und so können wir wachsen im Glauben und auch immer mehr durch den Heiligen Geist erfüllt werden. Ich habe jetzt noch einen Bibelvers, der das verdeutlicht. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Wovon bin ich erfüllt? Von Gottes Wort, von dem Heiligen Geist oder von anderen Dingen? Es ist doch wirklich so, wovon unser Herz voll ist, davon fließt unser Mund über. Herzlichen Dank, das ist das, was ich jetzt brauche. Wasser, nicht des Lebens, aber trotzdem gut. Nutzen wir doch einfach die nächste Gelegenheit, Gott zu loben, als Antwort auf etwas Gutes, das wir von ihm bekommen haben. Oder einfach, weil er es wert ist. Oh, 7 Minuten. Muss ich ran. Ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Das habe ich schon gelesen. Entschuldigung. Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, indem wir Psalmen, Loblieder, also Hymnen und geistliche Lieder musizieren oder auch spielen. Genau. Johann Sebastian Bach schrieb über viele seiner Werke SDG. Bedeutet Soli Deo Gloria. Also allein Gott zur Ehre. Und das merkt man auch in der Musik, dass wenn man die hört, ich mag Bach sehr. Ich halte ihn für den besten Komponisten aller Zeiten, einfach weil er vom Geist Gottes erfüllt war und auch in diesen barocken Stücken wirklich sehr viel reingelegt hat. Allerdings Musik machen kann ja nicht jeder. Auch Musik komponieren kann nicht jeder. Aber wir haben heute sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, mit Musik zu loben oder auch zu ermutigen. Ich erinnere mich in einer schweren Zeit, in der ich mich missverstanden und Vorurteilen ausgesetzt sah, war ich sehr niedergeschlagen. Ich konnte einfach nicht verstehen, was passierte und warum. Auf die Warum-Fragen bekam ich keine Antwort. Und ich hörte dann so auch zum Einschlafen ein Internet-Stream christliche Musik. Und da spielen sie als Instrumentalstück Bleibend ist seine Treue. Ein sehr altes, bekanntes Lied. Ich wusste sofort, wie der Text war. Bleibend ist seine Treue, zumindest der Titel. Und da wusste ich, Gott lässt mich nicht im Stich. Ich bin nicht alleine. Er ist treu und alles muss zum Besten dienen, denen, die ihn lieben. Römer 8, 28. Auch Musik kann dazu beitragen, dass wir mehr und mehr mit seinem Geist erfüllt werden. Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, indem wir stets Gott danken im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oh, das mit dem Danken ist so eine Sache. Für Gutes zu danken vergessen wir ja schon manchmal schnell. Aber dann sollen wir noch danken, wenn es nicht so gut läuft? Das ist echt schwer. In der geschilderten Situation war ich Gott echt dankbar, dass er mir dieses Lied geschickt hat. Das war Grund zu danken für mich. Und mich daran erinnert hat, dass er treu ist. Ich war ihm dankbar zu wissen, dass für mich alles zum Besten dienen muss, auch wenn ich im Moment nicht verstehe, was da abgeht. Er hat es uns versprochen in seinem Wort und er steht zu seinem Wort. Immer. Nicht immer kommt es nach unseren Vorstellungen, aber es kommt zu unserem Besten. Und das ist oft besser als alle unsere Erwartungen. Erwartungen können enttäuscht werden. Doch Gott gibt über unser Bitten das, was für uns gut ist. Ich möchte den bekannten Spruch noch nennen: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das kennen viele, aber das ist eigentlich etwas, was uns immer wieder erinnern kann. Dankt Gott. Wann ist die nächste Gelegenheit, Gott zu danken, ihm näher zu kommen und mehr von seinem Geist erfüllt zu werden? Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, indem wir uns einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Gott. Ach, wie kann das passieren? Ja, unterordnen ist etwas, was unserem heutigen Zeitgeist der Individualität und Selbstbestimmtheit entgegenläuft. Jeder möchte sein Leben selbst bestimmen und wehe, wenn mir jemand dazwischen funkt. Stellt euch einmal vor, der Herr Jesus hätte im Garten Gethsemane nicht gesagt, was du willst, soll geschehen. Wenn er mit dem Fuß aufgestampft hätte und gerufen hätte, Vater, ich bin doch nicht so blöd und lass mich für diese abtrünnigen Menschen so quälen. Was wäre dann passiert? Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Jesus hat sich dem Vater untergeordnet zu unserer Rettung. Wenn man die nächsten Verse liest, wird deutlich, dass der Herr Jesus hier unser Maßstab sein soll. Lest gerne noch weiter, Vers 21 bis zum Ende des Kapitels, so wenn ihr Lust habt, als Hausaufgabe. Er liebt uns und hat sich für uns hingegeben in den Tod. Der Maßstab ist seine Liebe und Hingabe. Sich jemandem unterzuordnen, der uns so liebt wie er, ist nicht so schwer, als bei jemandem, der uns beherrschen will. Wir können niemals so vollkommen lieben wie er. Trotzdem ist es nötig, uns einander unterzuordnen, und zwar in der Ehrfurcht vor Gott. Helge Stadelmann schreibt, ordnet euch einander unter, bedeutet, dass jeder sich in die Ordnung, die Gott für das jeweilige Verhältnis gesetzt hat, einordnet. Da gibt es jeweils für beide Seiten Pflichten, die unterschiedlich aussehen mögen, die aber voraussetzen, dass jeder sich für seinen Teil dem unterzieht, was der Wille des Herrn für ihn ist. Von daher soll diese gegenseitige Unterordnung auch in der Furcht Christi geschehen, das heißt in einer Gottesfurcht, die ganz persönlich die Ordnung des himmlischen Herrn für unser eigenes Verhalten akzeptiert, Wo Mann oder Frau, Eltern oder Kinder, Herren oder Sklaven sich um Gottes Willen so verhalten, gewinnt der Geist Gottes in ihnen Raum und Herrschaft über wichtige Lebensbereiche. So trägt gottesfürchtiger Gehorsam zur Erfüllung mit Gottes Geist bei. Ich fand das sehr interessant. Helge Stadelmann in dem Edition C Bibelkommentar zum Epheserbrief. Da kann man das nachlesen. Fazit. Da habe ich zitiere ich Tim Keller. Timothy Keller kennen sicher auch einige aus ja, Tu es nie wieder, Don't do it again ist so ein Artikel über Erweckung. Erweckung, also das, der Artikel Lord, do it again nennt drei Gruppen bei einer Erweckung, die bei einer Erweckung angesprochen werden. Das erste ist, schlafende Christen wachen auf. Der Geist bringt Buße und Gewissheit. Viele Christen sind weder traurig genug über ihre Sünden, noch froh genug über die Gnade. In der Erweckung ruft der Geist, es ist wahr, gibt Gewissheit der Gnade und weckt die Schläfer auf. Also wieder mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hier ist die Frage an uns, die wir den Herrn Jesus kennen, inwieweit lassen wir dem Heiligen Geist Raum in uns? Sind in unserem Leben Auswirkungen davon zu sehen, dass der Heilige Geist in uns wirkt? Das zweite ist, Moment, das ist irgendwas ist hier. Ach, da ist 1, 2, 3 weggefallen. Namenschristen werden bekehrt. Viele merken, ich dachte, ich sei Christ, aber ich war es nie wirklich. Der Heilige Geist tut, was kein Pastor tun kann. Er bekehrt die bloß religiösen Mitglieder. Genau. Auch hier wieder Empfangen des Heiligen. Hier ist es Empfangen des Heiligen Geistes, nicht Erfüllung, sondern Empfangen. Ja, das, was wir zuerst gesagt haben. Denkst du vielleicht, ich gehöre dazu, hast aber nie dem Herrn Jesus deine Sünden bekannt oder bist nicht bereit, Jesus Herr über dein Leben sein zu lassen? Vielleicht meinst du, dass du durch gute Werke den Himmel verdienen kannst. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, dass du nie genug gute Werke tun kannst, um dir den Himmel zu verdienen. Die gute ist, Jesus hat den Preis dafür schon bezahlt. Du darfst zu ihm kommen, wie du bist. Gestehe vor ihm ein, dass du dich nicht alleine retten kannst. Sag ihm deine Sünden und lass ihn Herr über dein Leben sein. Du kannst das im Gebet tun. Sprich gerne mit jemandem aus der Gemeinde, der dir da eine Hilfe sein kann. Und das dritte ist, bewusste Nichtchristen kommen zum Glauben. Das ist die Bekehrung. Ja, ich kann mir den Himmel nicht selber verdienen. Genau. Wenn du den Glauben an Jesus Christus bisher abgelehnt hast, dann habe ich, das habe ich irgendwie doppelt. Genau. Dann zum Schluss. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem ihr redet, also ermutigt, indem ihr singt, indem ihr musiziert, also spielt, in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, indem ihr Gott, unserem Vater, dankt, indem ihr euch einander unterordnet. Das sind 5 praktische Wege, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Die sehen zunächst einmal ziemlich simpel aus, so ein bisschen singen, aber setzen wir das auch um. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch zu Hause. Ich mache es viel zu wenig. Sicher ist die Liste nicht erschöpfend, aber das ist doch schon mal ein guter Anfang, oder? Dass wir persönlich und mit anderen Gott loben. Möge unser Gebet, unser Wunsch sein, ich möchte voll Geistes werden. Gott segne uns dabei. Amen.